Hi Diana, heute kommt noch eine Folge, um die uns die Hörerinnen sehr gebeten haben. Wir hatten ja durchaus einige Mails, auch hier, in denen Frauen uns erzählten, dass sie just erst kürzlich, also im mittleren Lebensalter, mit ADS oder ADHS diagnostiziert wurden, und zwar anlässlich der Diagnose für eines ihrer Kinder. Aber auch Frauen und Männern ohne Kinder geht das so. Und in jedem Einzelfall erklären sich dann plötzlich viele Schwierigkeiten im Leben rückwirkend. Was natürlich auch bitter sein kann. Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, finde ich, der kann ja schnell den Eindruck gewinnen, dass die Diagnosen rasant zunehmen, aber wir beide wissen, das stimmt nicht. Und was wir beide ja jetzt faszinierend fanden, war die Frage, wie kommt es dazu, dass viele Frauen und Männer trotz all des verfügbaren Wissens und der Berichte von Betroffenen da draußen so lang mit teils sehr lebenseinschränkenden und die Psyche belastenden Symptomen leben, ohne dass jemand sie auf das Thema bringt. Deshalb diese Folge, die aufklären soll. Vielleicht fühlt sich ja jemand angesprochen, dem oder der geholfen werden kann. Hör mal rein. Adieu.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Professor Dr. Alexandra Philipsen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und in dieser Eigenschaft Direktorin der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Bochum. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Neurobiologie der Emotionsregulation und Impulskontrolle, Entwicklung und Evaluation störungsorientierter Psychotherapiekonzepte, was das ist, darüber sprechen wir nachher, und pharmakologische Studien zu Spannungsregulation und Impulskontrolle. Und jetzt kommt's, insbesondere bei ADHS und der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Mit ihr werde ich heute darüber sprechen, wie sich ADS oder ADHS im Erwachsenenalter zeigt, warum es gerade in dieser Lebensphase häufig zu Erstdiagnosen kommt, obwohl die Betroffenen oft schon jahrzehntelang mit den Symptomen zu kämpfen haben, und welche Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten es dafür gibt. Willkommen, Frau Professor Dr. Philipsen.
Ja, vielen Dank, Frau Schmidt-Jorzig, für die Einladung und auch für die umfassende Einführung.
Ja, sehr gerne. Ich habe es schon in der Anmoderation gesagt, die Sie noch nicht gehört haben, in unserer Sprachmemo. Wir bekommen wirklich viele Mails von Hörerinnen, die sagen, ich habe irgendwie auf einmal dieses und jenes und jetzt ist bei mir auf einmal das und das festgestellt worden. Hoppala, wie kommt es denn irgendwie dazu, sodass es für uns wirklich auch einen Aufhänger gab, zu sagen, interessant, lass uns das mal machen im Podcast, weil wir viele Hörerinnen haben, die uns dazu schreiben. Mhm. Vielleicht fangen wir mal wirklich beim ganz kleinen oder sagen wir mal grundlegenden Besteck an. Klein ist davon ja nichts. Wie äußert sich ADS oder ADHS im Erwachsenenalter, also in der Lebensmitte und vielleicht auch im Unterschied zu den Symptomen, die man so bei Kindern im allgemeinen Sprachgebrauch kennt?
Also vielleicht vorneweg, was natürlich klar ist, jeder Mensch mit ADHS oder ADS ist trotzdem einzigartig, ne? Also es ist durchaus auch ein heterogenes Bild. Was aber allen gemein ist, vor allem im Erwachsenenalter, ist eben diese Aufmerksamkeitsregulationsstörung. Wir sagen zwar immer Unaufmerksamkeit dazu, aber ich sage eher Aufmerksamkeitsregulationsstörung oder Problematik, weil es eben durchaus Situationen geben kann, in denen sich die Menschen besser konzentrieren können, aber eben häufig auch und gerade Alltagsaktivitäten zu Hause oder im Beruf auch immer wieder diese Aufmerksamkeitsprobleme auffallen. Und deshalb, ich hole kurz ein bisschen aus, es häufig zu so einem chaotischen Lebensstil kommt, ne, und Dinge eben nicht abgeschlossen werden, viele Projekte gleichzeitig begonnen werden und letztendlich die Menschen hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben.
Ja, und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ne? Wir reden hier nicht über eine mangelnde Intelligenz, wir reden über nicht ausgeschöpftes Potenzial aufgrund dieser fehlenden Fähigkeit, sich zu fokussieren.
Ne? Ja, ganz genau. Also es ist so, Sie sprachen ja den Unterschied nochmal an im Erwachsenenalter. Mhm. Es ist schon so, im Kindesalter spielt eben die Hyperaktivität oder motorische Unruhe, die man ja oft beobachten kann, insbesondere bei den Jungs, noch eine größere Rolle. Und im Erwachsenenalter tritt das mehr in den Hintergrund. Es bleibt aber oft so eine innere Unruhe bestehen und auch Menschen mit ADHS oder ADS im Erwachsenenalter haben schon häufiger einen höheren Bewegungsdrang. Da kommen wir ja nachher noch bei der Therapie dazu, ist auch ganz gut tatsächlich,
ganz genau,
da ein bisschen gegenzuwirken. Was auch noch ein Thema ist, vor allem im Erwachsenenalter, ist eben, wie Sie vorhin sagten, die Emotionsregulation, also die Schwierigkeit, Gefühle, ich sag mal, kontrollieren zu können. Also wir müssen die natürlich nicht immer kontrollieren und manchmal ist es auch ganz schön, wenn Gefühle vielleicht nicht kontrolliert werden. Mhm. Aber im Alltag ist es manchmal sehr schwierig dann für die Betroffenen in Situationen, in denen sie sich vielleicht ärgern oder schämen oder andere Gefühle Thema sind, vielleicht auch mal positive Gefühle, die so zum Ausdruck zu bringen, dass es als, ich sag jetzt mal so, angemessen noch angesehen wird. Oder sie werden innerlich überwältigt davon. Und das ist eben sehr oft Thema auch im Erwachsenenalter.
Sie haben das eben angesprochen, dass die Hyperaktivität im Kindesalter bei Jungs sozusagen so ein bisschen vorherrschender ist als bei Mädchen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Anschlussfrage meinerseits, äußern sich denn auch die Symptome bei Frauen anders als bei Männern im Erwachsenenalter? Denn das sind ja die Personen, die uns jetzt hören.
Ja, genau. Also es ist schon so, wie gesagt, jeder Mensch ist einzigartig und es gibt Frauen mit eher, in Anführungszeichen, männlicher ADS-Symptomatik und es gibt Männer mit mehr, Anführungszeichen, weiblichen ADS-Symptomatik, wenn man das mal so dichotom sagen möchte. Aber ich sag mal, im Gruppenvergleich, also Männer im Vergleich zu Frauen, ist es schon so, dass die Frauen eher weniger motorisch unruhig sind als die Männer und häufig eben diese Emotionsregulationsprobleme beschreiben, häufiger als die Männer und vor allem, das ist ja schon spezifisch Frau, hormonelle Veränderungen oder hormonelle Zyklen eine größere Rolle spielen.
Mhm, da sind wir ja voll in der Zielgruppe.
Ja, genau, das ist ja Ihr Thema auch, ja.
Inwiefern hängt es zusammen?
Ja, also was wir halt wissen ist, dass, sag ich mal, bei Frauen vor Menstruationsbeschwerden, also sogenannte prämenstruelle Syndrom oder Beschwerden, also häufig Niedergestimmtheit, Antriebsminderung, Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme, dass das häufiger auftritt, wenn sie auch von ADHS oder ADS betroffen sind.
Mhm. Also da verstärken sich die Dinge?
Ganz genau, die verstärken sich. Wir wissen auch, dass Frauen, also Mütter mit ADHS, nach der Geburt ein höheres Risiko haben für die sogenannte postpartale Depression, also nachgeburtliche Depression. Das ist auch so deutlich höheres Risiko. Und wir wissen auch, dass Frauen mit ADHS häufiger über sogenannte perimenopausale Beschwerden klagen. Und zwar nicht nur psychisch, ne, also im Sinne von Schlafstörungen, Depressivität, Konzentrationsprobleme, sondern auch diese körperlichen Symptome, ne, diese Hitzewallungen und so weiter. In ersten Studien, das sind noch kleine Studien in der Regel, aber die zeigen schon, dass Frauen mit ADHS da häufiger von betroffen sind.
Mhm. Ja, jetzt muss ich doch mit was kommen, was ich eigentlich später wollte, aber jetzt bietet es sich einfach an. Ich habe plötzlich das Buch des kanadischen Psychiaters Gabor Maté gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Unruhe im Kopf. Und er vertritt darin die These, dass es zwar stimmt, dass diese Botenstoffe im Gehirn nicht optimal arbeiten, dass diese Stoffwechselstörung aber nach seiner Lesart eher eine Folge ist von einer enormen Hypersensibilität dieser Personen, die häufig da zu finden ist bei diesen Personen, nicht ursächlich, aber da eben häufig zu finden ist. Und durch diese Hypersensibilität eben auch viel schneller so eine Anfälligkeit für Stress und so weiter entsteht. Würden Sie das unterschreiben?
Ich würde das Pferd, glaube ich, andersrum aufzäumen. Also würde sagen, von dem, was wir wissen, geht zwar häufig eine hohe Sensitivität mit ADHS einher, also auch für Umgebungsfaktoren.
Mhm, also korreliert einfach nur. Ne?
Genau, aber dass wir lernen im Moment aus unterschiedlichen Untersuchungen, dass zum Beispiel die Reizverarbeitung eine andere ist. Mhm. Also wir haben zum Beispiel eigene Studien gemacht, wo wir untersucht haben, inwieweit visuelle Reize, ne, also Dinge, die ich sehe, und auditive Reize, Dinge, die ich höre, verarbeitet werden können und wie viel Zeit jemand dafür braucht. Und wir konnten halt zeigen, dass wenn diese Reize komplex werden, Menschen mit ADS, ich sag mal, ein Stück weit ein bisschen mehr Zeit brauchen dafür und offensichtlich auch mehr Energie verbrauchen. Und das ist jetzt auch wieder ein Korrelat. Das heißt nicht, dass es ursächlich ist, ne? Aber ich denke, es gibt da einfach Unterschiede in der Reizverarbeitung.
Ja.
Und wir wissen auch, dass bei Menschen mit ADS wieder im Gruppenvergleich, ich sag mal, ich rede immer von Schleifensystemen im Gehirn, also die zuständig sind für die zum Beispiel Reizverarbeitung oder für eher zielgerichtetes Verhalten oder für eher Träumen, dass die etwas anders funktionieren. Also, dass es schwerfällt in Situationen, in denen ich mich konzentrieren soll, diese sogenannten Traumnetzwerke, ich sage das jetzt mal Tagtraumnetzwerke, zu unterdrücken. Die arbeiten weiter. Also das führt dazu, dass jemand vielleicht kreativer und assoziativer denken kann, Und auf der anderen Seite, wenn es darum geht, mich zu konzentrieren, also zu fokussieren, es schwerfällt, diese Netzwerke zu aktivieren.
Mhm. Ich finde einfach nur interessant zu sehen, wenn das so ist, dass dadurch dann eben irgendwann auch dieser Stoffwechsel gestört wird, weil halt so eine ständige Reizüberflutung stattfindet, wo man nicht genau weiß, was war jetzt zuerst da, Henne oder Ei, ist ja im Endeffekt auch egal, weil es gibt ja etwas dafür, da sprechen wir auch gleich drüber, für diese Stoffwechselthematik. Ich wollte jetzt aber nochmal einmal zurück, wir haben jetzt in sehr viel Fremdworten davon gesprochen, was das für Symptome sind. Wie äußert sich das ganz konkret im Alltag? Also wovon berichten die Frauen jetzt in dem Falle oder auch die Männer vielleicht in dem Fall, aber so, wovon berichten die, was passiert ihnen ständig? Was ist sozusagen der Klassiker, auch im sozialen Umgang durch diese gestörte Emotionsregulation?
Ja, also was schon so ist, dass sich Menschen oder Frauen sehr oft dann gestresst fühlen. Sie fühlen sich dann, Anführungszeichen, überfordert mit der Alltagsstrukturierung. Sie verdatteln Termine. Es wird ihnen gesagt, dass sie bei Gesprächen nicht richtig zuhören, dass sie Dinge dann schnell vergessen, dass sie als unzuverlässig gelten. Und das ist natürlich auch ein Stressfaktor und das ist ein negatives Feedback von der
Umwelt. Das verstärkt sich, ne?
Ja, und das verstärkt sich dann. Also, und weil Sie vorhin nochmal mit dem Stoffwechsel das sagten, jetzt bin ich als Wissenschaftlerin, hake ich da nochmal ein. Natürlich kann das auch eine Auswirkung haben auf den Stoffwechsel. Aber es ist eben nicht die einzige Ursache. Natürlich bedienen sich die Dinge gegenseitig. Und wir wissen, dass Menschen mit ADS sich häufiger gestresst fühlen. Und natürlich ist Stress auch etwas, was auf Dauer, zwischendurch ist Stress ja ganz gut für alle, bisschen gestresst mal sein, ne, so, aber auf Dauer eben sich gestresst zu fühlen, das ist eben nicht gesund. Das wissen wir, und zwar weder psychisch noch körperlich.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben, und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes, und jetzt geht es weiter mit der Folge. Okay, das eine sind dann sozusagen diese Negativ-Feedback-Schleifen oder Wiederholungen, die natürlich auch nicht gerade zum Wohlbefinden beitragen. Also dieses, ne, schusselig sein, dauernd Dinge verlegen, irgendwie Sachen vergessen, Zusagen vergessen, nicht richtig zuhören können. Und in Beziehungen und also sowas wie Freundschaften, Partnerschaften, Arbeitsverhältnisse und in unserem Fall eben auch Verhältnisse zu Kindern, wie äußert sich das da dann? Oder kann es sich äußern? Ne? Wir wissen ja jetzt, es ist sehr individuell.
Aber genau, das ist mir ganz wichtig. Also jeder Mensch ist da einzigartig und anders. Ja, was natürlich zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Beziehungen gehen, Freundschaften ein Thema ist, dass aufgrund der Unaufmerksamkeit, vielleicht auch mal Schusseligkeit, Vergesslichkeit, zum Beispiel Geburtstage von Freunden oder Freundinnen vergessen werden.
Kennt aber, glaube ich, auch jeder, oder?
Ja, genau. Ja. Na klar. Und das
oder
Ganze,
nur ich.
Ist ja vollkommen richtig. Das Ganze ist natürlich dimensional. Nochmal, vollkommen klar.
Ja, genau.
ADHS, ADS ist etwas, das gibt es im Menschlichen, aber wenn es eben besonders stark ausgeprägt ist und dann, und das ist sehr, sehr wichtig, zu Beeinträchtigungen führt im Alltag, dann stelle ich ja die Diagnose. Also es muss zu Beeinträchtigungen führen. Und Sie fragten mich ja, wie wirkt sich das auf Beziehungen aus? Und das bedeutet eben, dass Menschen als unzuverlässig dann erachtet werden. Also Geburtstage vergessen. Klar, passiert jedem mal, vollkommen klar. Nur wenn es natürlich immer oder häufig passiert, ist ein Problem. Mhm. Verabredungen zu vergessen, sich nicht an Dinge zu erinnern, die besprochen worden sind. Wir wissen, dass die Zeitwahrnehmung ein Thema ist. Ne? Mhm. Und wenn dann das Gegenüber sagt, Mensch, der oder die kommt jetzt zu spät, weil ich bin ihm oder ihr nicht so wichtig, dann führt es natürlich.
Dann stört es die Bindung, ja.
Ganz genau, ja. Dann stört es die
mit
Bindung.
Mit Kindern auch, ne? Ja, oder so ein chaotisches Umfeld, in dem Kinder dann auch immer nicht wissen, so was ist denn jetzt gerade Phase? Ja, und eben auch wahrscheinlich vielleicht noch mehr Konflikte durch diese gestörte Emotionsregulation, würde ich vermuten.
Ja, klar. Also nochmal, Emotionsregulation ist jetzt nicht das Kernsymptom der ADS, aber es geht eben sehr, sehr häufig einher und nicht alle haben das gleich ausgeprägt. Aber es ist eben schon so, dass es ausgeprägter ist bei Menschen mit ADS und ADS. Und natürlich spielt das auch eine Rolle. Ne? Reagiere ich dann in der Situation, in der Krisensituation eher ruhig und gelassen, wobei viele gerade unter Stress sogar eher ruhig und gelassen sein können. Das ist wichtig auch bei ADS. Oder ist es so, dass ich impulsiv reagiere? dass ich meine Gefühle nicht im Griff habe und dass ich dadurch mich gestresst fühle und dadurch noch mehr Dinge vergesse. Und dann führt es natürlich schon zu einer Beeinträchtigung, und zwar des Wohlbefindens und des Selbstwerts, weil sie anfangen, an sich selber zu zweifeln, und sie beeinträchtigen ihre Beziehungen, ne? Und das ist dann schon ein Problem. Ich möchte jetzt nicht zu sehr problematisieren, glaube ich, in dem Podcast, weil es gibt ja viele positive Eigenschaften
auch. Darauf kommen wir noch. Mir ist noch immer wichtig zu sagen, wo kommt dieser Leidensdruck her, dass Leute irgendwann sagen, so, jetzt muss ich irgendwo hin. Das geht so nicht mehr weiter. Und wir hatten ja häufig dieses Phänomen, dass die Frauen uns schreiben, jetzt ist mein Kind irgendwie diagnostiziert worden. Und in diesem Zusammenhang bin ich jetzt diagnostiziert worden.
Ja.
Und da ist jetzt die Frage, wie stark ist das denn, und das ist jetzt sozusagen die Gretchenfrage bei diesem ganzen Thema, das wissen wir beide, wie stark ist das genetisch sozusagen induziert und inwiefern hat das auch mit den Umwelteinflüssen zu tun? Wie ist da Ihrer Forschung, Erfahrung nach der Zusammenhang? Da muss man, glaube ich, super sauber formulieren und klar machen, was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Mhm. Absolut. Also wir wissen schon, dass ADHS was Hochgenetisches ist. Es wird familiär extrem stark weiter vererbt. Wir wissen, dass die Ursachen zu 75% mindestens genetisch sind. Das ist nicht ein Gen, sondern es ist eine Konstellation von verschiedenen Genen, die dann in bestimmte Stoffwechselveränderungen münden. Mhm. Auch die Körpergröße ist hochgenetisch, das wissen wir. Es gibt auch andere, sage ich mal, psychische Erkrankungen, die auch genetisch sind. Bipolare Erkrankung beispielsweise ist auch sehr stark genetisch. Die Depression zum Beispiel im Gegensatz etwas weniger. Also ADHS ist schon ganz stark genetisch. Das ist aber natürlich nicht alles. Es gibt auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen können. Frühgeburtlichkeit zum Beispiel, Geburtskomplikationen zum Beispiel. Wir wissen auch, und das ist wichtig zu erwähnen, dass zum Beispiel Kinder in diesen rumänischen Kinderheimen, Sie werden sich erinnern, Ceausescu, schreckliche Erfahrungen.
Sehr ungern erinnere ich mich, aber das sind wirklich Bilder, die habe ich noch vor Augen.
Ja, das ist schrecklich. Ja. Und diese Kinder wurden massiv depriviert. Das heißt, es wurde ihnen entzogen, jegliche soziale Zuwendung über mehrere Jahre. So, diese Kinder hatten auch ein höheres Risiko für diese Entwicklungsproblematik mit ADHS. Aber das ist eine massive Deprivation. Das finden Sie ja normalerweise nicht. Mhm. So, das heißt, es ist hochgenetisch, aber 75% bleiben ja 25%. Das heißt, natürlich sind Umgebungsfaktoren auch relevant.
Also ich habe eine Saat und es gibt dann halt ein Beet, in dem sie besonders gut aufgeht.
Ganz genau.
Das wäre die Umwelt.
Mhm. Ganz genau, ganz genau. Wobei man sagen muss, die Kernsymptomatik der ADHS, also Aufmerksamkeitsregulationsproblematik, ist sehr, sehr genetisch. Die Umweltfaktoren spielen vor allem eine Rolle dann, wie stark ist es ausgeprägt, wie kann ich damit umgehen, was für ein Selbstwertgefühl entwickle ich, kommen noch Angststörungen dazu oder nicht. Und da hängt es dann eben schon davon ab, werde ich groß in einem eher wohlwollenden Umfeld, ne? Welche Erfahrungen mache ich in Familie, aber nicht nur Familie, welche Erfahrungen mache ich in der Schule, im Kindergarten etc. etc. Ne? Das wirkt sich dann eher sozusagen auf mein Selbstbild aus und wie ich zum Beispiel mit Ängsten umgehen kann.
Ja, und ich meine, das ist ja relevant, weil in dem Augenblick, wo ich da eben in so eine emotionale Negativschleife hineingerate, kommen wir dann sozusagen zu den Folgeerkrankungen, ne?
Genau.
Die damit einhergehen mit ADHS, was auch dann häufig zu so Fehldiagnosen führt. Vielleicht mögen Sie dazu nochmal was sagen.
Also wichtig ist, diese Fehldiagnosen oder vielleicht auch Folgeerkrankungen können die Folge sein von ADHS, aber wir wissen auch, dass auch manche genetisch mit natürlich mit verursacht werden können und dass es wahrscheinlich bestimmte, wir sagen immer Trajektorien, also Entwicklungsverläufe gibt, die zum Beispiel dann für ADHS und Depression mitbestimmend sein können. Also es ist wichtig, es ist nicht so schwarz-weiß. Aber klar, wohlwollendes Umfeld, Risiko geringer, dass ich sekundäre Probleme ausbilde, weniger wohlwollendes Umfeld, Risiko höher, dass ich sekundäre Probleme ausbilde. Das ist, glaube ich, nochmal sehr wichtig. Folgeerkrankungen, was wissen wir im Erwachsenenalter vor allem, über das sprechen wir jetzt ja. Wir wissen eben, dass die Depression gehäuft einhergeht. Wir wissen, dass Menschen vermutlich auch aufgrund einer Selbstmedikation, sag ich mal, ne, um sich zu beruhigen zum Beispiel, eher zu Substanzen greifen, zu Drogen, also Alkohol, Cannabis.
Vor allen Dingen Frauen, ne? Da steigt die Wahrscheinlichkeit bei Frauen dann im Verhältnis relativ stark
ganz
an,
genau.
Zu so einer Art Gleichberechtigung mit den Männern, ne? Sonst
ganz
ist
genau.
Die ja bei Männern eher höher.
Ja, ganz genau. Bei Männern mit ADHS ist die Sucht immer noch häufiger als bei Frauen, aber das Verhältnis, wie Sie genau richtig sagen, verschiebt sich etwas. Das heißt, eine Frau mit ADHS hat ein vergleichsweise höheres Risiko. Also die ADHS bringt dann Risikofaktoren oder gleichberechtigten Faktor mit rein. Das ist absolut richtig. Das Gleiche gilt umgekehrt übrigens für die Depression bei den Männern. Angststörungen sind auch gehäuft. Das wissen wir auch. Es sind eigentlich nahezu alle anderen psychischen Erkrankungen auch gehäuft. Aber das sind so die Top 3. Und dann noch die sogenannten, ja, man sagt immer Persönlichkeitsstörungen. Das klingt so stigmatisierend. Aber ich sag mal, besondere Persönlichkeitsakzentuierungen vielleicht gehen auch gehäuft einher.
Und was, glaube ich, dann nochmal ganz wichtig zu sagen ist, diese Erkrankungen, also wenn es dazu kommt, das kommt eben besonders häufig vor bei den Menschen, die dann eben ohne Hilfe da praktisch über Jahrzehnte hineingeschlittert sind, ne, in diese Symptomatik.
Ja, genau. Also ich denke, manchmal ist das Risiko einfach so hoch, dass sie selbst in einem wohlwollenden Umfeld das entwickeln. Aber es ist richtig, sie können das Risiko reduzieren, das ist auch richtig. Und deswegen ist es eben schon wichtig auch, dass man ja ADHS oder ADS eben frühzeitig auch erkennt. Ne? Vor allem im Jugendalter wissen wir ja alle, das ist so ein Fenster, da kann viel passieren, viel Gutes, aber auch viel Mist. Insofern ist es natürlich gut, rechtzeitig die Diagnose zu stellen. Ne? Und eben nicht erst im Erwachsenenalter, was immer noch oft
der Fall
ist.
Ja gut, aber wir haben jetzt hier die Leute sitzen, die vielleicht denken, oh Backe, vielleicht könnte ich es haben. Also die das sozusagen, auch da kann man die Diagnose eben noch bekommen. Und was ich jetzt im Vorgespräch mit Ihnen sehr verstanden habe, dass das eben ein unglaublich entlastender Faktor für viele Menschen ist, die das jahrzehntelang hatten, zu wissen, ach, das ist es. Ich bin nicht zu doof oder so, sondern das ist das, was jetzt seit Jahrzehnten zu diesen multiplen kleinen Problemchen oder auch großen Problemen führt und dass diese Diagnose eine unglaubliche Entlastung irgendwie mit sich bringen kann. Ne?
Absolut. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, weil Erwachsene wissen oder merken ja, dass sie irgendwie, ich sag mal, anders sind. Und sie merken ja auch, Sie haben es ja vorhin angesprochen, es ist ja keine Frage des IQs, sondern ADHS geht ja durch alle IQs. Es gibt Hochbegabte und es gibt Menschen mit Lernstörungen, mit der Symptomatik so. Aber sie merken, obwohl sie, ich sag mal, intellektuell in der Lage wären, Dinge zu tun oder, ich sag mal, ihre PS aufs Gleis zu bringen oder auf die Straße, bleiben sie hinter den anderen zurück, weil es ihnen nicht gelingt, die Dinge, sag ich mal, strukturiert zu verfolgen. Also Ausbildungen, Studium etc. etc. Und das ist ein wahnsinniger Frust und irgendwann fangen sie natürlich an sich zu zweifeln. Sie hören dann vielleicht auch vom Umfeld, ich bin zu blöd, ich bin zu faul, ich muss mich nur anstrengen. Ne? Was auch oft dadurch getriggert wird, dass manchmal die Dinge ja leichter sind bei Interesse. Für ein Umfeld ja auch schwer zu verstehen. Manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es nicht. Das heißt aber, sie kommen mit so einem Rucksack an, wie wir mal sagen, dysfunktionale Kognitionen über sich und die Welt. Und plötzlich gibt es eine Erklärung. Und zwar eine Erklärung ADHS, für die sie nichts können.
Man spürt es förmlich in der Formulierung schon, was das macht.
Ne? Ja, und das ist eben schon für viele eine enorme Entlastung.
Wir haben jetzt ja gesprochen über die Bedeutung des Umfelds, also wie stark die sein kann. Also bei ganz starker genetischer Veranlagung haben Sie gesagt, gibt es dann irgendwie auch eine Grenze, dann ist es einfach wirklich auch ohnehin schwer. Aber Sie haben von der Bedeutung gesprochen, wie wohlwollend, wie strukturiert, wie gut ist das Umfeld, in dem ich groß werde oder in dem ich lebe. In meiner Wahrnehmung geht die Annahme so ein bisschen um, das sei so eine Art Epidemie oder Modeerkrankung. So wie ich sie jetzt verstehe, ist es so, naja, es gibt natürlich Umgebungen und ich würde mal sagen, unsere Umwelt ist jetzt da nicht gerade ideal, die für eine extreme Ablenkung, für eine extreme Kurzlebigkeit, für extreme Verdichtung des Alltags und Stress sorgen. Würden Sie sagen, ja, so wie es im Moment läuft, ist es gerade für Menschen, die diese Prädisposition haben, besonders schwer? Ohne dass man jetzt sagt, das ist eine Modediagnose. Würden Sie sagen, ja, es nimmt zu, weil? Oder sehen Sie diesen Zusammenhang nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss mal, glaube ich, von zwei Seiten beantworten. Das eine ist, wenn Sie mal so Bevölkerungsstudien angucken, ne, also die national, international geguckt haben, gibt es eine Zunahme der Diagnosen in der Bevölkerung. Das sehen Sie das ja eigentlich nicht. Also da bleibt es relativ konstant. Aber Sie sehen eine Zunahme der Diagnosen in den Krankenkassensystemen jetzt. Vor allem bei den Kindern, aber schon auch bei den Erwachsenen. Wobei bei den Erwachsenen...
Wo ist da der Unterschied, muss ich mal ganz doof fragen, zwischen Bevölkerung und dem, was bei den Krankenkassen ankommt?
Also Bevölkerung ist, wenn Sie sozusagen, wie funktioniert so eine Studie? Sie nehmen sich 1000 Erwachsene willkürlich, ne, aus der Bevölkerung. Also Sie würden jetzt in Vereinen, an Universitäten und so weiter, die Leute rauspicken und befragen und würden gucken, wie hoch ist denn die Diagnose ADHS oder ADS. Und dazu gehört ja eine Beeinträchtigung. Da bleibt das relativ stabil. Aber wenn Sie halt in den Krankenkassensystemen gucken, und es ist im Erwachsenenalter ja eher, sag ich mal, von Vorteil, dass es jetzt erkannt wird, steigen die Diagnosen auch an, das ist so. Aber zumindest ist meiner Kenntnis nach noch nicht über der Prävalenz, also der Häufigkeit, die wir in der Bevölkerung erwarten, nämlich 2,5%.
Okay, das ist nicht so viel, wie man vermuten würde, ne, von der Anwesenheit der Berichterstattung oder so.
Ja, genau. Aber im Kindesalter ist es schon so und auch schon vor ein paar Jahren, dass die Diagnosehäufigkeit zum Teil schon drüber war über dem, was wir eigentlich erwarten würden. Jetzt haben Sie mich ja gefragt nach den Lebensumständen. Ja, das ist natürlich auch für jeden individuell. Viel hat sich ja sehr verbessert an unseren Lebensumständen. Also wenn ich mal überlege, vor 100 Jahren, ne, oder wenn man die Großmutter hat reden hören, das klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber sag mal, vieles ist ja leichter geworden für uns. So, aber was hat sich verändert? Ich denke, es sind eigentlich zwei wesentliche Faktoren, die es für Menschen mit ADHS zu einer besonderen Herausforderung machen. Und das eine, ich fange mal an mit der Bewegungsarmut. Mhm. Unsere Arbeitsplätze sind zunehmend so, dass wir sehr wenig uns bewegen, zumindest in vielen Bereichen. Mhm. Wir wissen, dass das auch körperlich nicht besonders gesund ist. Mhm. Aber gerade bei ADHS und ADS wissen wir, dass eine regelmäßige körperliche Aktivität gut ist und gegen die Symptomatik wirken kann. Natürlich nicht in dem Ausmaß wie eine Medikation, aber hat einen positiven Effekt. Gerade jetzt erschien eine riesige Studie wieder allerdings bei Jugendlichen, die gezeigt haben, wenn die körperlich fit sind, das wurde auch wirklich gut untersucht, haben die weniger Ängste, weniger Depressionen, weniger ADHS-Symptome.
Also bei allem, was wir machen, kommt das Wort Bewegung immer am Ende raus.
Ganz
es
genau.
Es ist so essentiell. Ja.
Genau, es ist essentiell und es ist so. Das ist das eine. Das andere ist, und jetzt sprechen wir das mit den ganzen Social Media und so weiter an, also natürlich hat sich unser Arbeitsalltag in vielen Bereichen verdichtet. Digitalisierung wird uns ja viel erleichtern und soll uns auch viel erleichtern, aber in vielen Bereichen verdichtet es sich auch. Und ich sag mal, wir nennen das ja immer Aufmerksamkeitsswitch. Also wir wechseln mit der Aufmerksamkeit in unserem Alltag sehr viel schneller als früher. Und das kostet das Hirn sehr viel Energie. Einerseits kommt es den Menschen entgegen mit ADS, weil die sowieso ja oft auf der
die
Suche...
Die eh schneller sind oder schneller wechseln wollen.
Genau, einerseits kommt es ihnen entgegen, aber auf der anderen Seite bleibt es ja eine Anstrengung fürs Gehirn. Und die Neigung, sich dann zu verzetteln, ist eher größer, was dann wiederum auch zu Stress führt. Also insofern ist es für, ich sage mal, eine größere Herausforderung, mit der Entwicklung umzugehen.
Wie erklären Sie sich denn, dass es in der Lebensmitte dann nochmal so aufploppt? Also was kommt dann noch erschwerend hinzu, deswegen das dann vielleicht auch wieder aufflammt oder überhaupt so ein Leidensdruck entsteht?
Ja, genau. Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Das eine ist, dass oft die Anforderungen steigen. Also bei den Frauen ist es ja so, ich sage mal, das Alter bei der ersten Geburt hat sich ja deutlich nach hinten verschoben. Das heißt, viele haben in dem Alter auch Kinder in einem Alter, das sehr viel Organisation erfordert. Schule, Hobbys etc. etc. Und sie sind berufstätig, das erhöht die Anforderung. Und wenn sie halt ein ADHS haben, erhöht es ja noch mehr die Anforderung.
Genau, also sie sind vorher irgendwie klargekommen und das ist dann das Ding zu viel.
Ganz genau, zu viel an organisatorischem In- und Output, was gefordert ist. Und das führt dann oft dazu, dass Frauen hier sitzen und sagen, bis da und dahin ging es noch. Gut, im Studium war ich immer hinten dran, ich habe vielleicht auch die Sachen da wiederholt, bin auch mal durchgefallen und so weiter. Aber ich musste mich ja nur selber organisieren. Das andere ist, und jetzt nochmal das Hormonelle, das ist schon wichtig, haben wir vorhin ja angesprochen. Wir wissen, dass die Beschwerden perimenopausal, und es startet ja sehr früh, haben Sie ja richtig gesagt, viele Jahre vorher, bis es dann zur Menopause kommt, dass wir wissen, dass auch die hormonellen Verschiebungen schon allein auch bei Frauen ohne ADHS ja einen Impact haben können, eine Auswirkung haben können, tatsächlich auf die Konzentrationsfähigkeit, auf Impulskontrolle, Emotionalität. Schöne Studie gerade erschienen, exekutive Funktionen, das sind die Funktionen, die ich brauche, um Planerisches zu tun, ne, Dinge vorauszudenken etc., dass es dann Einfluss geben kann. Mhm. Und wenn jetzt ADHS auch eine Rolle spielt, addiert sich dieser Effekt bei vielen.
Ja.
Und das führt halt dazu, dass dann die Beschwerden zunehmen und jemand auch vorstellig wird.
Mhm.
In der Lebensmitte, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, werden ja schon die Dinge auch nochmal reflektiert oft. Dass Menschen kommen und sagen, Mensch, mir fällt auf, mein ganzes Leben durchgängig bis jetzt hatte ich die und die Probleme. Und jetzt habe ich gehört davon, zum Beispiel Social Media, es könnte was mit ADS zu tun haben.
Ja, oder diese ganzen unfertigen Projekte, die man ja auch häufig findet in der Lebensmitte. Ne?
Ja.
Ich wollte so viele Dinge machen, irgendwie ist nichts davon, habe ich nicht gemacht. Warum eigentlich nicht? Ne?
Ja, und dass Leute sagen, Mensch, ich habe mich da so durchlaviert, ich habe immer den Eindruck, ich habe kompensiert, ich habe immer geguckt, dass nicht auffällt, welche Schwierigkeiten ich eigentlich habe. Und rückblickend war das alles unglaublich anstrengend.
Ich glaube, jeder, der in diesem Alter ist, jede Frau insbesondere mit dieser Double, teilweise Triple-Belastung mit irgendwelchen Dingen, denkt, oh ja, vielleicht komme ich auch mal zu ihr. So, ne? Aber wie läuft diese Diagnose ab? Also wo ist so die Schwelle, wo Sie sagen, und ab da macht es Sinn, mal zu gucken, ist es das? Und wie gucken Sie dann, ob es das ist?
Die Diagnose wird immer nur gestellt, wenn ich Beeinträchtigungen habe. Natürlich ist das auch eine subjektive Einschätzung, die wir vielleicht objektivieren können anhand des Lebenslaufes, ne? Wenn dann Dinge wieder immer wieder abgebrochen worden sind. Aber am Ende des Tages, es bleibt und ist eine klinische Diagnose. Das bedeutet, ich nehme mir Zeit oder meine Kollegen und Kolleginnen nehmen sich Zeit und erfragen, und das ist wichtig, nicht nur die Symptomatik und Beschwerden jetzt im Querschnitt, sondern, und das ist ganz wesentlich, auch im Längsschnitt. Also wir gehen wirklich zurück die Biografie und erfragen soweit innerlich Symptome. Und das unterfüttern wir noch mit sogenannten standardisierten Fragebögen oder Interviews. Die gibt es, die nennt man dann validiert, ne? Und stellen dann genau diese spezifischen Fragen. Also nach der Aufmerksamkeit, nach der Unaufmerksamkeit, nach der Regulation, nach der Konzentrationsfähigkeit, nach der Ablenkbarkeit, nach der Impulsivität, der Impulskontrolle, nach motorischer Unruhe und nach Emotionalität. Und was auch ganz wichtig ist, wir schließen alles andere aus.
Ja.
Alle körperlichen Erkrankungen, die auch dazu beitragen können, dass solche Symptome
auftreten. Schilddrüse und so weiter.
Ganz genau. Muss alles ausgeschlossen werden, wie auch andere psychische Probleme oder psychische Erkrankungen.
Die sozusagen nicht damit in Zusammenhang stehen. Mhm.
Ja, oder die vielleicht auch zusätzlich bestehen, aber die es nicht alleine besser erklären können. Wichtig ist, ADHS zieht sich durch die Lebensspanne durch. Es gibt kein ADHS, was irgendwie mit 40 plötzlich beginnt. Es kann mehr auffallen. Es kann sich durch zusätzlich hormonelle Verschiebungen vielleicht in der Ausprägung zeigen. Aber es müssen schon Hinweise vorher gewesen sein.
Zeugnisse habe ich gelesen auch, ne? Könnte so viel mehr, aber ist ständig unruhig. Wenn man das sozusagen ab der zweiten Klasse liest, dann macht es Sinn, das mitzubringen.
Ja, ganz genau. Also das heißt, und dann kommt das Zweite. Das eine ist sozusagen das Gespräch mit der Betroffenen und diese Fragebögen und Interviews, ja. Und dann kommt das Zweite, nämlich, dass wir sagen, wir hätten gern eine sogenannte Fremdanamnese, also eine Einschätzung eines nahen Angehörigen, Familienmitglieds etc., kann auch ein langjähriger Freund, Freundin sein, zur Außensicht. Mhm. Das muss jetzt nicht sein, aber wenn möglich, sollte man das in einem Folgetermin auch noch tun oder im ersten Termin gleich. Und dann, wie Sie richtig sagen, die Schulzeugnisse, weil nicht in allen, aber durchaus in einigen schon Hinweise zu finden sind. Mhm. Sie können neuropsychologisch testen, wobei die Aussagekraft ist sehr gering, muss ich auch dazu sagen. Das heißt, Sie setzen sich vor den Computer und machen dann solche Konzentrationstests und Impulskontrolltests. Das machen wir eigentlich nur bei speziellen Fragestellungen oder in Forschungsprojekten, weil das für die Diagnose weder beweisend noch widerlegend ist. Wir wissen, dass Menschen im Erwachsenenalter sich durchaus dann ganz gut mal fokussieren können in so einer halben Stunde Testsituation. Und wir wissen von den Studien, dass wirklich die Aussagekraft weit unter dem liegt, was das klinische
Interview tut. Was so ein Fragebogen kann.
Ja,
was
ganz genau. Kann.
Aber jetzt mal anders gefragt, wir haben ja gesagt, es ist auch eine Stoffwechselstörung, die dann auch zu finden ist. Mhm. Wie ist die denn diagnostisch zu finden, sodass man eine evidenzbasierte Begründung hätte für die Anwendung des Medikaments, zu dem wir jetzt gleich kommen?
Ja, das können Sie nicht finden im Einzelnen. Also es ist so, wir haben, es gibt schon seit Jahren natürlich Untersuchungen, die dann auch die Dopamintransporter sich angeguckt haben etc. Das sind dann Forschungsprojekte, die im Gruppenvergleich vielleicht Auffälligkeiten finden. Aber für den Einzelnen hat das wirklich keinerlei Wert. Da können Sie den Stoffwechsel nicht messen.
Genau, das wollte ich der Vollständigkeit noch einmal abfragen, weil das ist häufig dann auch so ein Knackpunkt bei den Kritikern, die sagen, naja, das ist irgendwie alles so eine These. Aber was, glaube ich, unstrittig ist, auch in Ihrer Forschung, ist, das Medikament, über das wir jetzt sprechen, wirkt. Was ist das für ein Medikament und was tut es?
Nach Leitlinien und nach Studienlage ist das am besten wirksame Medikament, sind die Stimulanzien. Das ist eine Gruppe von Medikamenten und dazu gehört eben das Methylphenidat auf der einen Seite und die Amphetamine auf der anderen Seite. Und alle tragen dazu bei, dass die sogenannte dopaminerge Transmission im Gehirn, ich sag mal, ausgeglichen wird. So, das Methylphenidat, da fange ich mal mit an, weil das noch länger auf dem Markt ist. Das kennen die meisten immer noch unter dem Namen Ritalin, weil es eben das erste Präparat dann war, ne, von Ziba Geigy damals schon in den 50ern. Und das führt eben dazu, inzwischen ganz viele Namen, dass die Dopaminwiederaufnahme gehemmt wird. Das bedeutet, in dem synaptischen Spalt, das ist immer die Stelle zwischen zwei Nervenzellen, das trägt dazu bei, dass mehr und länger das Dopamin zur Verfügung steht und damit eben die dopaminerge Transmission, also die dopaminerge Übertragung, verbessert wird. So, das ist das, was wir wissen. Dann das Amphetamin wird ein bisschen ähnlich. Das macht das auch und zusätzlich trägt es aber dazu bei, dass vermehrt Dopamin freigesetzt wird. Also zwei Effekte. Beide wirken in den Studien gleichermaßen gut. Man muss das individuell aber sehr gut austarieren und rausfinden, weil jeder individuell Betroffene oder die Betroffene unterschiedlich darauf reagieren. Und auch im Übrigen die Präparate, also die Namen, unter denen die verkäuflich sind, eine unterschiedliche Freisetzung haben. Und auch das ist ganz wichtig, dass man das nicht einfach eins zu eins auswechselt, sondern wirklich individuell guckt, welches Präparat ist für wen das Richtige. Es gibt Retardformulierungen, die ein bisschen länger wirken, ein bisschen kürzer wirken. Bei den einen muss man frühstücken, bei den anderen nicht und so weiter. Das muss man eben berücksichtigen. Also das ist erste Wahl.
Und Sie plädieren auch dafür, das zu geben, weil es einfach wirkt.
Ja, klar. Also es wirkt einfach und es ist.
Genau, ja.
Man fragt sich immer ein bisschen, wie diese Kontrastimmung manchmal entsteht.
Ja, ich glaube, es ist Fehlverhalten. Ich glaube, es geht los mit dem, was Sie jetzt so gerade im Nebensatz gesagt hat. Das ist ein Stimulanz. Und meistens ist das Narrativ, man stellt jemanden damit ruhig. Und das ist ja sozusagen schon das erste Missverständnis, dass man da so gedimmt wird. Dabei wird man ruhig, weil man halt diese ständige Anregung nicht mehr braucht. Ne? Das ist, glaube ich, so das erste Missverständnis mit diesem Medikament. Ja, und dann eben auch die, das weiß ich nicht, ob es eine gefühlte oder eine reale Zunahme der Verschreibungen ist. Also ich weiß, es gibt ja an deutschen Universitäten einen regen illegalen Handel mit diesem Medikament zur Leistungssteigerung, was den Ruf natürlich nicht gerade verbessert. Aber inwiefern wirkt das Medikament trotzdem anders bei echt Betroffenen als nur bei Menschen, die das nehmen, um bei Klausuren zu performen?
Also es ist so, die Medikamente sind ja alle viele Jahre bekannt. Und was man schon auch weiß, dass ein Missbrauchspotenzial gab, auch beim Militär früher. Oder Piloten, damit sie länger wach bleiben, LKW-Fahrer, damit sie länger wach bleiben. Und Sie haben schon recht, das ist auch in den Universitäten, bei uns in Deutschland übrigens noch sehr gering im Vergleich zu USA, gibt es einen gewissen Handel, das ist richtig. Macht das überhaupt Sinn, dieser Handel? Gut, bei nicht von ADS Betroffenen führt's nicht bei allen, aber bei einigen dazu, dass sie länger wach bleiben. Das heißt, sie können dann länger die Nacht hinein lernen. Dass aber, wenn sie jetzt von ADS oder ADS gar nicht betroffen sind, sie auch keinen Effekt haben. Jetzt kommt aber Folgendes rein und das ist schon einmal wichtig. Wir haben vorhin von einer Dimension gesprochen, von so einer gaußschen Verteilung. Ne? Es gibt Menschen, die haben das ausgeprägt und es gibt andere, die haben das eben vielleicht ein bisschen, kommen da mit dem Alltag zurecht, haben eigentlich keine Beeinträchtigung. Man wird die Diagnose nicht stellen. Und jetzt weiß man halt schon, dass die Stimulanzien auch bei denen, die da so ein bisschen was davon haben und eigentlich ganz gut
helfen,
auch helfen können. Nicht bei allen. Und das erklärt das Missbrauchspotenzial natürlich. Ne?
Ja.
Aber es bleibt hinter den Erwartungen zurück.
Anders als bei Betroffenen. Und vielleicht nochmal zwei andere Mythen ausgeräumt. Es ist ein Medikament, so wie ich es verstanden habe. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch zusammenfasse, das morgens rein und abends rausgeht.
Ganz genau.
Es ist kein Suchtmedikament.
Nein, ach Gott.
Ja, aber ich meine, das sind die Mythen, die kursieren. Ne?
Ja,
es ist einfach ein Medikament, was man nimmt, es wirkt, solange es wirkt und dann ist es raus.
Ja, ja.
Es hat allerdings Nebenwirkungen, über die sollte man sprechen oder kann Nebenwirkungen haben.
Absolut, ja, ja. Und ich meine, mit der Sucht, das ist halt, ich bin jetzt irgendwie, woran merkt man, dass man selber älter wird? Also seit 25 Jahren irgendwie in der Psychiatrie tätig, ja, seit 2002 haben wir schon angefangen, uns mit ADS und ADS zu befassen. Und diese Vorurteile sind irgendwie geblieben, ja, auch mit der Sucht. Man muss schon sagen, es gibt wenige Patienten und Patientinnen, die häufig aus dem Suchtbereich. Da habe ich Missbrauch gesehen. Das darf man jetzt auch nicht ganz von der Hand weisen. Es ist aber sehr selten. Und jetzt bei meinen Patienten und Patientinnen, die ich jetzt wirklich also jahrelang behandle und viele gesehen habe, ist das super selten. Und sie haben mit diesen Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnungsvorgaben, also sie haben ja besondere Rezepte, wo sie sehr genau kontrollieren, was gebe ich aus. Ein sehr gutes Kontrollmittel. Und ich kann Ihnen sagen, Sucht ist wirklich das geringste Problem dabei.
Ja, ja, beziehungsweise Sucht ist eher ein Problem für die, die es nicht bekommen
ganz
und dann
genau.
in so eine Schleife reinlaufen.
Ganz genau.
Jetzt haben wir sozusagen den Kreis geschlossen, haben uns Stück für Stück vorbereitet. Wir haben gesagt, es hat was mit Umweltfaktoren zu tun. Und ja, das Medikament hilft, so wie eine Brille hilft bei Sehstörungen, ist das einfach angezeigt. Aber wir haben eben auch gesagt, es ist eben auch wichtig, welche Umweltfaktoren. Und da kommen wir jetzt kurz noch zur Therapie. Also was empfehlen Sie denn dann, wenn jemand bei Ihnen ist, es in der Lebensmitte sich zeigt als wirklich sehr lebenseinschränkend? Und was kommt dann, außer das Medikament?
Ich erlaube mir kurz noch einen Nachklapp zu machen. Und zwar, wir müssen nochmal kurz die Nebenwirkungen von den Medikamenten.
Ja, stimmt. Da hatte ich gerade nachgefragt.
Das ist schon wichtig nochmal. Natürlich, jedes Medikament, das wirkt, hat Nebenwirkungen. Und Appetitminderung spielt eine Rolle. Das ist bei Kindern schon zum Teil ein Thema. Bei Erwachsenen ist es eher erwünscht, sag ich mal so, weil wir wissen, Übergewicht geht oft einher. Es ist so, dass der Blutdruck etwas steigen kann. Im Gruppenvergleich ist das wirklich zu vernachlässigen, auch der Puls zu vernachlässigen. Es gibt aber Einzelne im Erwachsenenalter, gerade natürlich in der Lebensmitte, die vielleicht eine Neigung zu einem Bluthochdruck haben.
Und da muss man aufpassen.
Ja, da muss man aufpassen. Das ist wichtig. Und wir wissen auch jetzt über große Registerdaten, heißt das, also große aus Skandinavien Datensätze von Versicherten, dass je länger sie das Medikament nehmen, schon das Risiko auch steigt, dass der Blutdruck dann auch steigen kann. Ne? Also das muss man einfach monitorieren. Da muss man drauf achten. Das ist wichtig. Es gibt Menschen, die entwickeln Kopfschmerzen drunter. Mhm. Das ist oft rückläufig. Es gibt aber welche, die sagen, ich vertrage ich nicht. Gibt's einfach. Gibt's. Ist selten, gibt's aber halt. Mhm. Schwitzen kann ein Thema sein.
Oh Gott, ne, das wollen natürlich Frauen in der Lebensmittel gar
genau,
nicht.
Genau, wollen die das denn gar nicht?
Ja, aber kann es sein. Ne? Ja.
Und manche schlafen schlechter. Es gibt aber genauso viele Menschen, die besser damit schlafen.
Genau, weil das muss man ja auch wissen. Sowohl Lebensmittel ist schlechter Schlaf, würde ich sagen, ein treuer Begleiter genau. als auch ja bei Leuten mit ADHS, ne? Also die, die dann ohnehin eine große Unruhe haben und nicht in Schlaf finden. Okay, das waren die Nebenwirkungen. Jetzt noch kurz zur Therapie. Also aus den Problemen ergeben sich dann auch so ein bisschen die Lösungen. Ne? Sie haben gesagt, Bewegung ist ein großes Thema. Inwiefern, was noch?
Also jeder Mensch ist einzigartig, das ist klar. Und auf der anderen Seite gibt es die Leitlinien. So, und was sagen die Leitlinien im Moment? Wir überarbeiten die gerade auch, ne? Aber was sagen die? Das heißt, das Erste soll die sogenannte Psychoedukation sein. Klingt ein bisschen störrisch, bedeutet nichts anderes, als dass ich wirklich gut drüber aufkläre, über ADHS und ADS. Wir haben drüber gesprochen, es ist oft eine Erleichterung schon für Menschen, eine Erklärung zu haben.
Zu verstehen, was geht da vor sich oder eben auch nicht.
Genau. Und schon auch, das ist die Empfehlung, zu versuchen, so erste Tipps und Strategien zu vermitteln. Also, wie gehe ich mit Gefühlen um? Wie kann ich Impulskontrolle lernen? Was hilft mir beim Stressmanagement? Unter welchen Bedingungen kann ich mich besser konzentrieren? Unter welchen Bedingungen schlechter etc.?
So ein Werkzeugkoffer.
Werkzeugkoffer, ja genau, das ist ein guter Begriff dafür. Aber dann ist es schon so, wenn Sie, ich sage mal, mittelmäßig bis stark betroffen sind, auch mit entsprechenden Einschränkungen, dass Sie im Erwachsenenalter und eben bei den Frauen, über die wir jetzt heute sprechen, natürlich auch medikamentös starten können. Mhm. Aber jemand natürlich nicht allein lassen mit so einem Rezept dann einfach, sondern Sie starten, Sie dosieren langsam
therapeutisch ein. Begleiten auch wahrscheinlich, ne? Also mit Gesprächen oder mit einer Therapie.
Ja, also Therapie ist so, dass wir halt wissen, bei den zusätzlichen Schwierigkeiten wirkt das schon, aber auf die ADHS per se wirkt es halt nicht so stark. Mhm. Da wirken die Medikamente besser. Und dann muss man halt austarieren, macht es Sinn, begleitende Gespräche zu haben. Das reicht manchen schon, also gar nicht so intensive Psychotherapie. Aber es gibt natürlich schon Situationen, in denen es sinnvoll ist, auch eine intensive Verhaltenstherapie am ehesten oder verhaltenstherapeutisch geprägte.
Ja, gerade wenn sich das so eingeschliffen hat. Ich meine, wir reden hier von Menschen, die seit, weiß ich nicht, 45 oder 50 Jahren ihren Striemel machen. Und das wissen wir auch so. Ja. Die Muster da zu verändern, das ist ja kein Klacks.
Genau.
So, und das hilft wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Mhm. Ja, und was auch ganz gut ist, was viele inzwischen anbieten, sind halt so Gruppensettings. Ne? Also viele Dinge lassen sich ja auch gut in der Gruppe machen. Und da so ein strukturiertes Konzept anzubieten, gerade zu den genannten Themen. Ne, Stressmanagement und solchen Dingen.
Ja, und Austausch, ne? Ich kenne das auch. Ich glaube, das merken wir jetzt ja auch mit unserem Podcast hier, dieses Ach so, du auch. Und das ist eben auch schon sehr entlastend, ne? Dass man diese Muster, die man bei sich selber so beschimpft und verdammt hat, ne, dass man die bei anderen, du hast es auch gehabt, okay, das scheint wirklich etwas zu sein, was damit einhergeht. Das entlastet einen auch, kann ich mir denken.
Ja, absolut. Ja, und also ich glaube, man darf sich als Therapeutin auch gar nicht selber überschätzen dabei oder zu wichtig nehmen. Gerade bei den Gruppen habe ich den Eindruck, wie Sie sagen, sind eigentlich die anderen Teilnehmenden mindestens genauso wichtig.
Also ich danke Ihnen. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich fundiert das Ganze mal umrissen und vielleicht helfen wir damit einigen Betroffenen, die sagen so, jetzt mache ich mich vielleicht doch mal auf die Suche. Jetzt ist es so einschränkend für mich geworden oder war es immer, aber ich habe es nie so richtig verstanden, dass wir da vielleicht ein bisschen aufklären konnten, auch für Betroffene. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, uns da teilhaben zu lassen an Ihrem Wissen.
Ich danke Ihnen.
Und verabschiede mich und ich danke euch fürs Dranbleiben. Es war eine längere Folge, aber es ist ein Thema, was so viel Mythen und Interpretationen mit sich bringt, dass ich dachte, wir müssen einmal richtig ausführlich drüber sprechen. Ich hoffe, es war sinnvoll für euch und bis wir uns wieder hören. Viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Schreibt uns gerne weiter an podcast@brigitte.de, auch wenn ihr Flyer benötigt zum Auslegen. Und wir freuen uns über nette Bewertungen auf den Plattformen. Adieu und tschüss. Tschüss, Frau Professor Dr. Philipsen.
Danke. Tschüss, Frau Schmidt-Jorzig.